Früher sind sie zusammen durch dick und dünn gegangen. Doch jetzt wird alles anders. Die USA überziehen Kanada mit Einfuhrzöllen. Donald Trump verhöhnt den Premierminister und droht sogar mit einer möglichen Annexion des eigentlich engsten Verbündeten. Mit ARD-Korrespondent Martin Ganselmeier schauen wir auf Kanadas Zukunft. Die hat jetzt der neue Premierminister Mark Carney in der Hand. Und der wird einen ganz anderen Kurs fahren als sein Vorgänger im Umgang mit den USA. Könnte seine Strategie auch ein Vorbild sein für Europa? Hallo Martin.
Hallo Victoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Koopmann. Heute ist Mittwoch, der 12. März. Martin und ich haben am Montagabend gesprochen.
In first place, the next Prime Minister of Canada, Mark Carney.
Es ist ein Erdrutschsieg für Mark Carney. Der ehemalige Bankenmanager setzt sich direkt im ersten Wahlgang mit fast 86% der Stimmen gegen seine drei Mitbewerber durch.
Kanada bekommt einen neuen Premierminister. Auf Justin Trudeau soll Mark Carney folgen. Der gehört zur Liberalen Partei, gilt als Wirtschaftsexperte und hat die kanadische Zentralbank mal geleitet. In welchem Zustand übernimmt Mark Carney Kanada und wie ist die Stimmung?
Die Stimmung in Kanada ist im Moment sehr auf Krawall gebürstet. Man ist schockiert, man ist traurig, man ist entsetzt über das, was Donald Trump ausgerechnet gegen Kanada unternimmt.
The more we separate those kinds of things, the more emotionally separate we become. So I think it will have a really painful impact on the people in this area.
Kanada ist ja eigentlich so der bestmögliche Nachbar, den man sich wünschen kann. Die Kanadier, die sind durch dick und dünn gegangen mit den Amerikanern. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, 11. September. Kanada stand immer an der Seite der Amerikaner. Und jetzt sucht sich Donald Trump ausgerechnet den größten Zorn und die größten und heftigsten Strafzölle gegen den besten Alliierten. Und am Anfang, glaube ich, hat Kanada noch so ein bisschen die Illusion gehabt, naja, der will ja halt irgendwas verhandeln und aushandeln, es wird nicht so schlimm kommen, wir sind diplomatisch, Justin Trudeau ist nach Mar-a-Lago geflogen, hat dort versucht, durch Gespräche das Schlimmste zu verhindern. Stattdessen hat er Häme geerntet, er ist verspottet worden als Gouverneur des 51. US-Bundesstaates. Also das hat nicht funktioniert. Man versteht es nicht und die Welt versteht es natürlich auch nicht. Und Kanada ist tief gekränkt und deswegen sind die Kanadier seit einigen Wochen dazu übergegangen, wir schlagen zurück, wir machen Gegenzölle, Dollar für Dollar Gegenzölle. Also diese Stimmung, die ist massiv spürbar.
Wie zeigt sich denn diese Stimmung, diese Kränkung, wie du es beschreibst?
Das ist im Moment das große Gefühl, wir Kanadier müssen zusammenhalten. Buy Canadian kauft kanadische Produkte. Gleichzeitig gibt es so diesen Slogan Team Canada. Wir sind ein Team, wir müssen jetzt die Reihen schließen. Es gibt Boykott, fahr nicht mehr in den Urlaub nach Florida. Amerikanischer Whisky, amerikanischer Wein wird aus den Regalen geräumt. Die Kränkung hat natürlich auch damit zu tun, dass man seit Jahrzehnten wirtschaftlich sehr, sehr miteinander verflochten ist. Und meine Fernsehkollegin Marion Schmickler, die war kürzlich im kanadischen Grenzort Windsor. Das ist direkt gegenüber vom Fluss von Detroit, also Michigan, Detroit auf der einen Seite des Flusses. Dann führt eine Brücke rüber ins kanadische Windsor. Und da sind ganz viele Automobilzulieferer. Die Menschen haben dort seit Jahrzehnten Arbeit in Zulieferbetrieben. Und bevor ein amerikanisches Auto vom Fließband rollt, irgendwo im Bundesstaat Michigan oder in Wisconsin, haben die Autoteile die Grenze zwischen Kanada und USA teilweise 4, 5, 6 Mal hin und her gewechselt.
The chassis is made in Canada. The engine is made in US. And we can see a part of the engine is assembly in Mexico.
Das heißt, wenn jetzt Zölle da drauf kommen, wird das Auto wahnsinnig teuer, ist kaum mehr zu bezahlen, das lohnt sich dann kaum mehr. Und dass jetzt ein Präsident einfach all das, was in Jahrzehnten zusammengewachsen ist, so in Frage stellt, das kränkt die Menschen. Und das war auch deutlich spürbar.
I've been here for 20 years. We had never had the pressure of the political pressure that we're getting now.
Meine Fernsehkollegin hat da mit dem Bürgermeister gesprochen, mit der Industrie- und Handelskammer, mit Unternehmenschefs, die Zulieferbetriebe haben. Und all die haben sich sehr, sehr verärgert geäußert. Und auch Trudeaus Nachfolger Mark Carney, der hat das in seiner Antrittsrede angesprochen. Er hat gesagt, ich weiß, das sind düstere Tage.
I know that these are dark days.
Ich weiß, das sind düstere Tage.
Dark days brought on by a country we can no longer trust.
Die uns ein Land eingebrockt hat, dem wir nicht länger trauen können. Das ist Amerika.
Dann lass uns mal darauf gucken, was diese Stimmung ausgelöst hat.
Die USA haben, wie angekündigt, Einfuhrzölle auf Waren aus Kanada und Mexiko erlassen. Kanada verhängte daraufhin Gegenzölle für bestimmte Produkte.
Was heißt dieser Streit um die Zölle für die kanadische Wirtschaft?
Das ist für die kanadische Wirtschaft eine existenzielle Bedrohung. Man muss sich vorstellen, 75% aller Exporte aus Kanada gehen in die USA. Und diese Wirtschaftsbeziehungen, die sind über viele, viele Jahrzehnte gewachsen. Das kann man jetzt nicht einfach so von einer Woche oder von einem Monat auf den anderen zurückdrehen.
Was genau hat Donald Trump da angedroht? Welche Form von Zöllen steht jetzt im Raum? Und wie war da die Antwort aus Kanada?
Ganz ehrlich, Victoria, niemand, selbst die Experten, haben ja den Überblick, welche Produkte da eigentlich überall betroffen sind. Im Moment geht es vor allem insgesamt darum, Exporte aus Kanada mit einem 25-prozentigen Zoll zu belegen. Mitte der Woche sollen nochmal speziell auf Aluminium und Stahl zusätzliche Zölle dazukommen. Am Wochenende hat Donald Trump dann noch angekündigt, auch die Holzwirtschaft, Holz, das ist ja ein ganz wichtiger Exportartikel aus Kanada, auch das soll extra nochmal mit Zusatzzöllen belegt werden. Zwischendurch hat Donald Trump dann gesagt, naja, das nimmt er jetzt wieder raus, es wird teilweise wieder zurückgenommen, er verschiebt es nochmal im Monat. Kurzum, selbst die Experten verstehen es nicht mehr und das macht zum Beispiel auch die Börsen natürlich im Moment ganz, ganz nervös, was keine gute Entwicklung ist, weil Donald Trump immer gesagt hat, der Erfolg seiner Arbeit misst sich am Börsenkurs. Insofern ziemlich schlechte Strategie.
Also Donald Trump droht und es ist irgendwie schwierig, den Überblick zu behalten. Womit überhaupt genau? Und Kanada scheint ja jetzt so ein bisschen zu antworten mit so einer Gleiches mit gleichem Vergelten Logik.
Canadians are reasonable and we are polite. But we will not back down from a fight.
Aber nicht nur mit diesem Wirtschaftskrieg, wie es der scheidende Premier Kanadas genannt hat, droht Donald Trump ja.
At the moment, the US tariffs came into effect in the early hours of this morning. And so did the Canadian response.
Er hat eben jetzt auch schon mehrfach in den Raum gestellt, aus Kanada den 51. Bundesstaat der USA machen zu wollen. Wie ist darauf die Reaktion aus Kanada? Geht es da vor allen Dingen um Verärgerung über so eine Formulierung? Oder gibt es da auch wirklich echte Angst vor einer wirklichen möglichen Annexion Kanadas?
Das ist interessant. Am Anfang haben die Kanadier das gar nicht so richtig ernst genommen. Die haben gesagt, das ist wieder so ein typischer Satz, den Trump da raushaut, mit dem er sich irgendwie über jemanden lustig machen will. Ja, der Gouverneur Justin Trudeau des 51. US-Bundesstaates Kanada.
And I said that to, as I called him, Governor Trudeau, I said, listen.
Aber Trump hat das so penetrant wiederholt und hat dann wirklich ja auch ernsthaft gesagt, dass er Kanada gar nicht mehr als eigenständiges Land sieht, weil beispielsweise Kanada seinen Verteidigungsleistungen nicht nachkommt in der NATO, weil Kanada nur aufgrund der Exporte in die USA überhaupt wirtschaftlich überlebt.
Why are we supporting a country 200 billion plus a year? Our military is at their disposal. All of these other things, they should be a state. That's why I told Trudeau when he came down. I said, what would happen?
Insofern ist das mittlerweile umgeschlagen und die Kanadier sind überzeugt, der meint das ernst und wir müssen das ernst nehmen und wir werden uns wehren. Man sieht das jetzt als Strategie, Kanadas Wirtschaft erst komplett zu zerschießen, Kanada so zu schwächen, dass anschließend die Kanadier darum bitten, 51. US-Bundesstaat zu werden.
America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape or form.
Und was die Zölle angeht, ist das Schlagwort hier Dollar für Dollar. Also für jeden Strafzoll-Dollar, den Trump erhebt, wird Kanada eine Gegenmaßnahme erheben. Mhm. Bis hin zu Sachen, die dann auch den Amerikanern wehtun werden. Der Premierminister von Ontario, das ist so eine Art Ministerpräsident, der hat zum Beispiel jetzt angekündigt, Stromexporte, und Ontario liefert viel Strom in die Nachbarstaaten Michigan, Minnesota, New York, dass er diesen Strom mit 25%igen Zöllen verteuern wird und notfalls den Strom auch abschaltet. 1,5 Millionen US-Haushalte wären betroffen.
Und am Dienstagnachmittag unserer Zeit hat Donald Trump auf eben diese Stromzölle aus Ontario reagiert und die US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada verdoppelt auf 50%. Zumindest hat er das angekündigt. Das war nach meinem Gespräch mit Martin. Also man merkt schon, die Stimmung ist enorm angespannt. Und dieser Handelsstreit, der schaukelt sich immer weiter hoch. Kanada verliert also durch Trumps Außenpolitik seinen wichtigsten Verbündeten. Und Kanada ist schon dabei, die Hände anderweitig auszustrecken. Heute beginnt in Quebec ein Treffen der Außenminister der G7-Länder, also der 7 wirtschaftsstärksten Nationen, Russland ausgenommen. Wird Kanada sich bei dem Treffen um neue, engere Bündnisse bemühen, zum Beispiel mit Europa?
Ja, ob das bei diesem G7-Außenministertreffen stattfinden wird, das weiß ich nicht. Aber Kanadas Politikerinnen und Politiker haben ganz klar gesagt, was wir daraus lernen, ist, wir müssen weniger abhängig werden von den USA. Genau das wird jetzt hier sehr diskutiert, dass man einfach zu abhängig war von wirtschaftlichen Exporten in die USA. Natürlich kann nichts die USA als Handelspartner ersetzen, aber dass 75% der Exporte aus Kanada in die USA gehen, da gibt es die Diskussion, müssten wir das nicht eher Richtung 50% absenken und müssten wir uns neue Exportmärkte erschließen? Zum Beispiel die EU oder auch Japan beispielsweise. Und da gibt es ein sehr lange schon diskutiertes Projekt, das jetzt vom neuen designierten Premierminister Mark Carney auch angesprochen worden ist und auch ein Bruch mit Justin Trudeau bedeutet, dass man eine Pipeline aus dem westlichen Bundesstaat Alberta hin nach Quebec baut, quer durchs Land, eine transkontinentale Pipeline für Erdgas, um dann eben ein Flüssiggasterminal an der Ostküste zu haben, wo man dann Flüssiggas auch günstig nach Europa verschiffen könnte. Das ist ein konkretes Beispiel. Und es gibt jetzt auch viele Diskussionen, dass man die Beziehungen zu Großbritannien wieder stärkt. In Kanada gibt es immer noch eine sehr loyale Akzeptanz der britischen Krone. Es gibt keine ernstzunehmende Widerstandsbewegung oder den Versuch, die Krone loszuwerden. Das heißt, man ist sehr loyal.
Ja, ich glaube, das haben viele Leute gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Das Staatsoberhaupt, das offizielle von Kanada, ist König Charles. Also ne, das gehört immer noch zum sogenannten Commonwealth, also zum Vereinigten Königreich.
Und es gab sogar Stimmen in Kanada, die gesagt haben, das wäre doch jetzt mal die Gelegenheit, dass Charles ein Wort ergreift und da auch Donald Trump gegenüber klar macht, Kanada is not for sale. Kanada steht nicht zum Ausverkauf. Das muss Charles natürlich erstmal sehr diplomatisch angehen. Aber ich glaube, die Kanadierinnen und Kanadier wären sehr froh, wenn es da demnächst mal eine öffentliche Äußerung geben würde.
Mhm. Ja, also das Vereinigte Königreich ist ja auch bei diesem G7-Treffen dabei. Ein oder vielleicht das beherrschende Thema auf dieser G7-Konferenz wird ja die Ukraine sein. Mehrere europäische Staaten, eben vor allem das Vereinigte Königreich, versuchen da ja gerade eine sogenannte Koalition der Willigen zusammenzustellen, um eben die Ukraine weiter zu unterstützen. Wie hat sich da Kanada zuletzt positioniert?
Also da gibt es gar keine Grautöne in der Diskussion, sondern Kanada steht ganz, ganz eindeutig hinter der Ukraine und ist auch stolz darauf. Kanada war übrigens das erste Land, was 1991 die Ukraine diplomatisch anerkannt hat. Und was man auch in Deutschland wahrscheinlich nicht so weiß, Es leben 1,3 Millionen Kanadierinnen und Kanadier mit ukrainischen Wurzeln in Kanada. Das heißt, die ukrainische Diaspora ist dort auch eine sehr starke politische Lobby. Und das war spürbar seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, war Kanada immer unter den Ländern, die sehr viel an finanzieller Hilfe gegeben haben, aber auch an Waffenhilfe. Und das will man auch weiter fortführen. Und sollten die USA ausfallen als Unterstützer, ist Kanada bereit einzuspringen. Und Kanada ist sogar bereit, Soldaten zu stellen, sollte es mal zu einem Waffenstillstand kommen, der abgesichert werden muss. Also da will man sich den britischen und den französischen Politikerinnen und Politikern anschließen, die das ja auch planen.
Okay, also Kanada wird eine ganz wichtige Rolle auch weiterhin spielen in der Unterstützung der Ukraine. Wie ist es denn, wenn jetzt wirklich die Unterstützung der USA komplett wegfallen? Wie viel kann dann Kanada ausgleichen?
Ja, natürlich ist Kanada von seiner Wirtschaftskraft überhaupt nicht in der Lage, das auszugleichen, was die USA da als Lücke reißen. Aber Kanada sieht sich als einen Block gemeinsam mit der EU, gemeinsam mit Großbritannien, um trotzdem die Ukraine nicht fallen zu lassen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Und so wie die Diskussionen in Kanada im Moment laufen, könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn Amerika unter Trump tatsächlich so eine Sonderrolle einnimmt, dass dann tatsächlich so eine neue Achse entsteht, EU, Großbritannien, Kanada.
In Europa und in der EU gibt es ja gerade viel Diskussion um Aufrüstung, eben um unabhängig zu werden von den USA. Welche Debatten gibt es in der Hinsicht jetzt gerade in Kanada?
Total ähnlich wie in Deutschland. Das fand ich frappierend, als ich mich mit dem Thema das erste Mal befasst habe. Donald Trump macht sich immer lustig über die schlechte Verteidigungsbereitschaft der Kanadierinnen und Kanadier. Und da hat er auch insofern recht, Kanada gibt 1,3% seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus und ist da auch nicht sehr weitergekommen in den letzten Jahren. Das hat man Justin Trudeau auch vorgeworfen. Justin Trudeau hat jetzt gesagt, naja, wir versuchen die 2% in den nächsten 5 bis 7 Jahren zu schaffen. Da hat Mark Carney jetzt gesagt, das geht nicht. Wir müssen schneller unsere Verteidigungsbereitschaft deutlich stärken. Wir wollen wesentlich schneller die 2% erreichen. Also insofern wird Mark Carney da einen beschleunigten Kurs einschlagen. Und auch das unter dem Eindruck, dass Donald Trump das Land gar nicht ernst nimmt, weil es nicht ernsthaft dieses Ziel angegangen hat. Also Kanadas Armee, Kanadas Streitkräfte müssen auch dringend mehr tun.
Und das eben in einer Zeit, in der in Kanada es auch einen Regierungswechsel geben wird. Es wird demnächst Neuwahlen geben. Und jetzt musst du uns, glaube ich, erstmal erklären, wie sieht's da gerade aus, was die Regierung angeht und wie geht's politisch in Kanada weiter?
Ja, das ist sehr spannend, denn eigentlich, es muss bis spätestens Oktober gewählt werden. Das sieht das Gesetz vor. Allerdings hat Kanada praktisch das britische Regierungssystem und in Großbritannien kann der Regierungschef oder die Regierungschefin eine Wahl vorher schon einberufen, also zu einem Zeitpunkt, wo es ihm oder ihr am besten passt. Und das wird jetzt vermutet, dass Mark Carney, der wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen die Regierungsgeschäfte von Justin Trudeau übernehmen wird, dass er dann in den nächsten 2, 3 Wochen einen Zeitpunkt verkünden wird, an dem Wahlen stattfinden. Die meisten Experten rechnen mit Ende April, Mitte Mai etwa. Warum will er das? Weil die liberale Partei im Moment total im Aufwind ist. Und das ist das eigentlich Irre, was sich hier im Lande abgespielt hat. Vor 2 Monaten lagen die Liberalen bei etwa 20%, die konservative Opposition bei 40%, also doppelt so viel. Pierre Poilievre, der Chef der konservativen Opposition, der sah wirklich vor 2 Monaten schon wie der sichere Sieger aus. Und Pierre Poilievre ist schon ein Mainstream-Konservativer. Also er ist kein Rechtspopulist, aber er hat manche der Slogans von Donald Trump übernommen, weil er die für effektiv hielt, um weitere Wählerstimmen zu bekommen. Er hat zum Beispiel gegen die woke Ideologie gewettert. Ähnlich wie Donald Trump hat er vor illegalen Einwanderern gewarnt. Also er hat manches aus dem populistischen Angebot an Slogans hat er übernommen. Er grenzt sich aber stark von Rechtspopulisten ab. Er ist auf keinen Fall ein Trumpist. Eine trumpistische Partei gibt es in Kanada nicht. Aber diese Äußerungen, die sehr ähnlich klingen wie Donald Trump, die fallen ihm natürlich jetzt auf die Füße.
Und sie nutzen wohl Mark Carney.
Donald Trump thinks he can weaken us with his plan to divide and conquer. Pierre Poilievre's plan will leave us divided and ready to be conquered. Because a person who worships at the altar of Donald Trump will kneel before him, not stand up to him.
Durch Trumps Strafzölle, durch Trumps Tiraden gegen Kanada hat sich die Stimmung hier total gedreht. Innerhalb von 6 Wochen, und das hat es nie gegeben in Kanada, innerhalb von 6 Wochen hat die liberale Partei 20 Prozentpunkte aufgeholt und liegt jetzt so gut wie gleich auf. Also das wird ein ganz spannendes Rennen. Und Mark Carney hofft natürlich, dass diese Dynamik anhält und dass er, wenn er jetzt relativ bald Neuwahlen verkündet, dass er dann gewählt wird.
Mark Carney hat ja auch die kanadische Zentralbank geleitet während der Wirtschaftskrise 2008. Als Politiker ist er bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten. Er kennt sich also aus mit Wirtschaft und mit Krisenmanagement. Dass sich die Parteimitglieder jetzt als Übergangspremier gerade für ihn entscheiden, kann man das als direkte Antwort sehen auf diesen massiven Handelsstreit?
Genau das ist es. Deswegen ist er gewählt worden von den Parteimitgliedern der Liberalen Partei. Chrystia Freeland hätte man ja auch sich vorstellen können, dass sie gewählt wird. Sie war stellvertretende Premierministerin, Außenministerin, Finanzministerin, hat eigentlich alles mal gemacht. Aber ihr hat man das nicht so zugetraut, von Angesicht zu Angesicht mit einem Donald Trump verhandeln zu können. Deswegen fiel die Entscheidung so eindeutig für Mark Carney aus. Und weil er eben diese Erfahrung in der Finanzkrise, aber auch als Notenbankchef Großbritanniens in der Brexit-Phase hat. Und eindeutig dieser politische Umschwung, der hat 2 Gründe. Das ist Donald Trump und zum anderen der Rückzug von Justin Trudeau. Denn Justin Trudeau war einfach sehr unpopulär geworden in Kanada.
Wenn der neue Premier Mark Carney jetzt sein Amt antritt, was sind da die größten Herausforderungen, die es in Kanada zu lösen gilt, womöglich jetzt auch über die anstehenden Neuwahlen hinaus?
Herausforderung Nummer 1, diesen Zollkrieg mit den USA möglichst kurz zu halten, sozusagen sich zu wehren, nicht klein beizugeben und alles zu verhindern, damit es zu einer neuen Vereinbarung oder einem neuen Deal kommt, der voll auf der Linie von Donald Trump liegt, sondern dass nach wie vor die kanadische Wirtschaft gute Chancen hat, weiter zu existieren. Der 2. Punkt, die eigene Wirtschaft ankurbeln, das ist eben die Hauptkritik an Justin Trudeau. Der hat große Verdienste um den Klimaschutz, der hat große Verdienste um die Aussöhnung mit indigenen Völkern, aber die Wirtschaft schwächelt seit mehreren Jahren und es herrscht große Wohnungsnot in Kanada, weil das Bauen, auch das eine Parallele zu Deutschland, viel zu teuer geworden ist. Diese 2 Punkte, Zollstreit mit den USA beenden und Wirtschaft ankurbeln, das ist genau das, was Mark Carney machen will.
So my government will immediately eliminate the divisive consumer carbon tax on families and farmers and small and medium-sized businesses.
Und er hat schon in seiner ersten Rede verkündet, die CO2-Steuer, mit der Justin Trudeau eben die Wirtschaft umlenken wollte in Richtung mehr Klimaschutz, die hat Mark Carney sofort gekillt.
Mit Blick auf diesen aktuellen Streit um die Einfuhrzölle, mit welcher Strategie wird Kanadas neuer Premier Mark Carney in die Verhandlungen mit Donald Trump gehen? Würde das eher mit so einer Schamoffensive versuchen oder da als starker Mann auftreten?
Also die Schamoffensive, das hat Justin Trudeau ja im Prinzip im November schon versucht mit seinem Besuch in Mar-a-Lago. Auch danach war lange Zeit kein kritisches Wort von Justin Trudeau gegenüber Donald Trump zu hören. Er hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Trump dafür ihn belohnen würde. Das ist überhaupt nicht passiert. Insofern hat die kanadische Politik daraus die Konsequenz gezogen, Donald Trump nimmt nur jemanden ernst, wenn man hart, energisch selbstbewusst und stark auftritt. Verhandlungsstärke durch starke Worte und starkes Auftreten und auch starke Mittel einsetzen. Das ist eine ganz andere Strategie als beispielsweise Mexiko. Insofern ist das hochinteressant. Die mexikanische Präsidentin, die versucht es wirklich mit einer Charmoffensive und setzt auch weiter auf die Charmoffensive. Und ich finde das so spannend zu sehen, was wird erfolgreicher sein. Denn die Europäer, die EU, Deutschland, auf uns kommt das ja auch noch zu. Und dann müssen wir selber ja auch eine Strategie wählen. Wählen wir die kanadische Strategie, Ellbogen rausfahren, im Eishockey, Elbows up, oder versuchen wir die charmante Strategie, die die mexikanische Präsidentin im Moment versucht.
Kanada vollzieht also einen radikalen Kurswechsel im Umgang mit US-Präsident Trump und geht auf Konfrontation mit seinem bisher engsten Verbündeten. Martin, wie schätzt du das ein? Ist da wirklich dauerhaft jetzt was zu Bruch gegangen in der Freundschaft, Partnerschaft zwischen Kanada und den USA?
Es ist erstmal eine Zeitenwende, eindeutig ja. Und ich glaube, die Zeitenwende hat in Kanada zur Erkenntnis geführt, wir müssen uns diverser aufstellen, was die Wirtschaftsbeziehungen angeht. Das wird dazu führen, dass man mehr mit der EU macht, mehr mit Großbritannien. Aber Amerika ist nicht zu ersetzen. Insofern die Freundschaft aufkündigen, nein, das betonen ja auch die Politikerinnen und Politiker aus Kanada immer wieder. Wir wollen weiter Freunde und Verbündete bleiben, aber dieser Mann, dieser Mensch, Donald Trump, macht es uns gerade wahnsinnig schwer und wir wehren uns, da sind wir selbstbewusst genug. Und natürlich wünschen sich die Kanadierinnen und Kanadier, dass diese Phase der Zuspitzung, um mal wieder in der Sportsprache zu bleiben, diese Phase, wo man sich auf dem Eis jetzt mal so richtig prügelt, dass diese Phase nicht zu lange andauert. Denn wenn dieser Zollstreit mehrere Monate oder gar ein Jahr andauert, dann sitzt Amerika ganz klar am längeren Hebel. Die amerikanische Wirtschaft ist 10-mal so stark wie die kanadische Wirtschaft. Es gibt halt nur 40 Millionen Kanadier. Und ob Kanada das so lange aushalten kann mit diesen Strafzöllen, das wage ich zu bezweifeln. Aber für jetzt und für die nächsten Wochen hat man erstmal entschieden, dass man kämpferisch bleiben will. Und ich glaube, dass sie auch ganz gute Chancen haben, denn die meisten Amerikaner, selbst Trump-Wähler, die haben keinerlei feindliche Gefühle gegenüber Kanada. Die wissen wahrscheinlich im Zweifelsfall nicht viel über Kanada, aber haben sich eigentlich nie groß Sorgen gemacht, dass da irgendwie eine Bedrohung kommt von Kanada. Meine Vermutung ist, wenn der Zollstreit so richtig eskaliert, wird es vielleicht 2-3 Wochen dauern. Und dann werden es die amerikanischen Autofirmen sein, die amerikanischen Automobilhersteller, GM, Chrysler, Ford, die werden Klage erheben gegen die Trump-Regierung, weil sie nicht mehr produzieren können zu vernünftigen Preisen. Denn die Automobilproduktion, die ist so grenzüberschreitend, da würde sich ein Auto direkt um 30% verteuern und das ist nicht länger tragbar. Also insofern wird auch Donald Trump relativ bald spüren, dass seine eigene Wirtschaft da nicht mitmacht über längeren Zeitraum.
Martin, vielen Dank dir.
Ja, hat Spaß gemacht, Victoria.
Martin Ganselmeier berichtet für die ARD aus dem Studio New York über Kanada. Alle aktuellen Entwicklungen zum Handelsstreit und zum G7-Außenministertreffen seht ihr auf tagesschau.de. Und wie sich Europa wegen Trump neu erfinden muss, das hört ihr in einer eigenen 11KM-Folge. Die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Autoren dieser Folge sind Moritz Ferle und Caspar von Au. Produktion Regina Stärke, Laura Piciano, Lisa Krumme und Marie-Noël Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder mit einer investigativen Recherche. Mehr darf ich euch noch nicht verraten. Aber lasst uns doch gerne ein Abo da und ihr seid die Ersten, die morgen früh die genauen Infos kriegen. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Ciao.